Ja, ziemlich genau 20 Jahre ist es her, dass wir nach Backnang gekommen sind. Also im Sommer war es dann. Aber ziemlich genau um diese Jahreszeit waren so die Verhandlungen, ob es dazu kommt, dass wir, Aline und ich, hierher kommen. Und es war eine spannende Zeit. Ich kann mich noch sehr lebendig erinnern, als ich da im Auto unterwegs war mit dem Klaus Stoll hier von der Autobahn runter. Auch heute Morgen, als wir da jetzt entlang gefahren sind, kamen da die Erinnerungen dann wieder auf, da an dieser Strecke, wo der krasseste Grünzaun der Welt steht da inzwischen. So, ne? Da habe ich gestaunt heute Morgen. Und als wir da gefahren sind und da war eine große Anspannung und die Frage, die natürlich im Raum steht, ist, was ist jetzt dran für mich? Jetzt bin ich dann Liebenzell gewesen, habe da studiert. Was ist das Richtige? Was will Gott denn von mir? Was mache ich denn jetzt? Und für euch umgekehrt war das auch eine große Frage. Ne? Das gab es noch nie davor, ein Jugendreferent, sowas Verrücktes. Jetzt kam da der Klaus Stoll an mit da irgendwelchen durchgetretenen Ideen. Lassen wir uns da drauf ein. Ist es für uns als Gemeinde richtig? Und das war dann auch die Entscheidung, 2 Jahre. Und dann muss aber auch wieder gut sein. Ne? Da soll ein bisschen die Jugendarbeit aufmöbeln, dann passt es auch wieder. Ja, was machen wir denn als Gemeinde? Was ist denn die richtige Entscheidung für uns als Gemeinde? Das sind alles gar nicht so einfache Fragen. Und natürlich würden wir jetzt vielleicht schnell sagen, na ja, dann schauen wir halt in die Bibel rein, da steht es ja bestimmt. Und ist auch keine schlechte Idee, in die Bibel reinzuschauen, machen wir nachher natürlich auch. Aber wenn wir ehrlich sind, ja, so ganz einfach ist es trotzdem nicht. So, ne? Also ganz viele praktische Lebensentscheidungen, die führen wir als Christen und auch als Gemeinden und haben nicht die ganz klare Ansage, in der Bibel macht es so oder so. Ne? Wir haben da ganz klare Gebote, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen und so, ne? Da können wir uns ganz klar dran ausrichten. Aber welche Klamotten wir morgens tragen und wen wir heiraten sollen, das steht nicht in der Bibel drin. Welche Gemeinde wir gehen sollen, steht nicht in der Bibel drin und so. Das sind irgendwie doch viele Fragen, die ja, wir irgendwie beantworten müssen und verantworten vor Gott und trotzdem nicht so manchmal, vor allem im Vorhinein, genau wissen, was ist denn jetzt eigentlich so dran. Ich möchte gerne natürlich einen Bibeltext mit uns anschauen dazu und gerade den Anfang der Apostelgeschichte uns anschauen. Wir haben bei uns in der Gemeinde gerade eine große Aktion mit Bibelleseaktion und Predigtserie und extra Themen noch. Deswegen bin ich in dem Thema Apostelgeschichte gerade ziemlich drin und da versuche ich dann einiges aufzumachen. Aber davor würde ich tatsächlich noch mal einen Schritt weiter zurückgehen. Wir machen einen ganz großen Sprung in der Geschichte und schauen noch vor neutestamentliche Zeit her. Wir sind in der Zeit ungefähr 400 vor Christus, auch nicht Altes Testament. Wir sind in einer ganz anderen Ecke der Welt unterwegs und schauen uns mal, na, ich sag's mal, den klügsten Menschen aller Zeiten an. Kann man natürlich nicht, also Jesus jetzt mal außen vor so, ne? Jesus ist ja auch Gott und so, aber wirklich zumindest einer der klügsten Menschen, man kann das natürlich nicht so genau messen, aber einer, der wirklich einen riesigen Einfluss in die Geschichte hat, was er denn so für Ideen hatte. Und wir holen noch ein bisschen aus dieser Zeit, wir sind in Griechenland, da waren die Zeiten von den Skulpturen und so weiter ein ganz großes Ding, dass die da Statuen hatten und es ist ja auch eine faszinierende, ein faszinierendes Können. Da muss man sich ja mal vorstellen, dass er jemand aus so einem Ding etwas rausarbeitet, aus einem Stein. Künstler oder Maler, die machen irgendwie auf 2D, aber 3D finde ich immer wirklich schwierig, ne? Weil man muss das ja irgendwie dreidimensional dann immer denken und vor allem, und so hat sich dieser Mensch das dann auch überlegt, ist das ja früher mal ein Steinklotz gewesen, so, ne? Also ist jetzt nicht genau der Steinklotz jetzt hier, aber das müssen wir uns mal vorstellen können, so, ne? Und jetzt muss so ein Künstler da ja mal rangehen und sagen, hier, der hat einen Stein vor sich und jetzt aus diesem Stein heraus klopfe ich jetzt irgendwie eine Statue, sowas hier. Muss man mal die Fantasie erst dazu haben. Und vor allem muss man sich ja mal zurück überlegen, wenn man das jetzt vor sich sieht, das war mal sowas. Und in dem da steckt irgendwie das da drin schon. Das ist ja, was ein Steinmetz macht, er macht ja nichts Neues ran, sondern er nimmt ja nur Dinge weg. Also alles, was wir jetzt vor uns haben, war davor schon im Stein drin gesteckt. Und das war so eine Überlegung, die unser Mensch sich tatsächlich gemacht hat. Irgendwie alles, was wir haben, ist ja irgendwie schon in was anderem drin gewesen. Es war irgendwie veranlagt, es ist schon das Potenzial, was drin liegt. Und wenn wir das noch weiter denken, so, das ist jetzt hier der Punkt, aus der Wirklichkeit entsteht eine neue Möglichkeit. Und daraus lässt sich dann auch ableiten, Ursache-Wirkung-Denken. So, ne? Also irgendwie können wir da eine Relation herstellen, alles, was passiert, hat irgendwie eine Ursache. Können wir uns einen Billardtisch vorstellen, die ganzen Kugeln, die da sind, und die werden angestoßen von einer anderen Kugel, und die Kugel, die erste, die weiße Kugel, wird ursprünglich von einem Kö angestoßen, und dann passieren die Dinge eben so. Ne? Und wir können es zurückverfolgen, warum passiert was? Und letztlich ist das schon die theoretische Grundlage für alle Naturwissenschaft. So, ne? Der ganz große Fortschritt, den wir in unserer Kultur hatten, geht ganz stark auf genau dieses Denken zurück. Das ist nicht das Einzige, was er hatte, aber eine von diesen Prinzipien, die er herausgearbeitet hat, von Ursache und Wirkung. Und wenn wir nochmal dann weitergehen, Ursache und Wirkung immer weiter zurückverfolgen und sagen, ja, alles, was irgendwie ist, muss ja irgendwo drin gewesen sein und muss irgendwie eine Ursache haben, dann können wir ganz weit zurückdenken und sagen, ja, und ganz am Anfang muss ja irgendwie was angestoßen sein. Manche kennen vielleicht noch Domino Day, so, ne, als es da so Sendungen gab, ganze Turnhalle volle Dominosteine. Und dann gibt es so die Ketteneffekte, ne, einer nach dem anderen fällt um, aber einer muss ja am Anfang mal umgestoßen werden. Alles andere ist eine Reaktion, die dann passiert, Ursache und Wirkung, aber irgendwie müssen wir zurückverfolgen und da muss ja irgendwo am Anfang was gewesen sein, dass das alles initiiert hat. Und das ist, was unser kluger Mensch dann eben damals schon weit vor Christus, also wir sind 2500 Jahre in der Vergangenheit, damals schon sich theoretisch überlegt hat, ja, da muss irgendwie am Anfang muss Gott gewesen sein. Anders können wir es nicht denken. So spannend eigentlich, oder? Der Punkt, warum machen wir das jetzt, warum erzähle ich euch das Ganze, ist, dass dieses Denken ganz, ganz tief in uns drinsteckt. Weil da zum einen natürlich was dran ist und weil wir auch von diesem Denken ganz stark geprägt sind. Es ist die Rede von Aristoteles. Aristoteles gilt als einer der größten Philosophen aller Zeiten. Und genau diese Prinzipien, ich habe das jetzt mal ganz stark vereinfacht und runtergebrochen, das steckt ganz, ganz stark in uns drin, in unserem Denken insgesamt bis heute. Und das wäre jetzt mal meine These und auch meine Anfrage, es steckt auch ganz viel in unserem Gemeindedenken und in unserem Christendenken drin, weil es einfach so ganz tief in unserer Logik drin steckt, wie wir einfach denken. Also wir schauen mal eine Übertragung in uns heute. Ganz oft hören wir die Sätze, das ist so die Coach-Standardformulierung schlechthin, wenn man irgendwo im Beruf oder so unterwegs ist, Potenzial entdecken. So, ne? Es steckt ja schon alles in uns drin. Und das müssen wir nur entdecken, was in uns drinsteckt. Auch bei Jugendlichen ist das etwas, was wir ganz häufig hören und so, ja, hör mal in dich rein, was für ein Potenzial du hast und das musst du entwickeln und fördern und so. Aber die Denke ist irgendwie, es ist ja schon da. Es ist schon angelegt und man muss es irgendwie quasi nur noch rauslassen. Ja, das hat Aristoteles schon vor 2500 Jahren gesagt und bis heute kommt es in jedem Mentoring und Coaching immer noch vor. Und dazu, es ist immer auch nicht falsch so, ne? Komplett so. Ne? Aber die Frage ist, ob es die einzige Logik ist. Oder Best Practice. Von nichts kommt nichts. In jeder Gemeinde, wenn überall irgendwie Schulungen sind oder irgendwelche regionalen Treffen oder unter Hauptamtlichen, ist meistens irgendwie so ein Zeitfenster, wo dann Best Practice ist, so, ne? Wo die Leute vorstellen können, ja, das haben wir ausprobiert, hat gut funktioniert und wo man, so der Gedanke, voneinander lernt. Ne? Wenn es bei anderen gut funktioniert hat, dann könnten wir das ja auch ausprobieren und da ist was Richtiges dran. So, ne? Natürlich wollen wir voneinander lernen, aber es ist genau diese Logik, Ursache-Wirkung. Die einen haben es gemacht, das war die Wirkung, also machen wir es gleich und folglich werden wir die gleiche Wirkung haben. Das ist die Logik, die letztlich auch Aristoteles schon beschrieben hat. Und dann, und das ist für mich die größte Anfrage heute, dann ist bei uns manchmal auch Gott, ja natürlich am Anfang und so, und es gibt ihn, aber irgendwie im alltäglichen Leben, wenn wir ehrlich sind, leben wir nach den anderen Prinzipien. Und das ist meine große Anfrage, die ich heute gerne mit uns durchgehen würde. Dass wir im Prinzip eigentlich voraussetzen, dass Gott schon ist, aber das, was wir jetzt mit Gemeinde machen, mit unserem Christenleben, na, das machen wir so nach diesem Potenzial, was wir in uns so drin entdecken, ist ja schon irgendwie alles da und Ursache, Wirkung, eine einfache Logik. Und ist es tatsächlich dieser Gott, der nur am Anfang irgendwie ganz weit weg ist? Oder ist es nicht der Anspruch, dass der irgendwie auch näher dran sein würde? Wenn wir Apostelgeschichte anschauen, ist das der klassische Text, der in jeder Gemeinde Aufbauliteratur vorkommt. Apostelgeschichte 2, ich lese mal vor. Es ist kurz nach dem Pfingstwunder, ne, Predigt und so weiter, und dann kommt es so als Beschreibung der ersten Gemeinde. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie unter uns aus unter alle jene, nachdem es nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden. Und der letzte Satz, der triggert uns. Täglich neue Leute. Mensch, das wäre doch was. Jetzt jeden Tag, sagen wir mal, jeden Tag nur ein, das wären im Jahr 365. Da würde die Bude, ist ja relativ voll schon, relativ eng werden hier so. Ne? Und das ist nur einer jeden Tag so, 365. Jetzt rechnen wir das mal auf 10 Jahre hoch, dann wären wir bei 3650 neuen Leuten in der Gemeinde. So, ne? Also wer würde das nicht wollen? So. Und genau das ist dann auch so das Ding, woran ich, wie haben die das gemacht? Und dann merken wir ganz schnell, hier Ursache-Wirkung-Denken. So, ne? Wie haben die das gemacht damals? Und dann gehen wir durch und dann kriegt man unterschiedliche Antworten, je nachdem, wie man sich an Vorentscheidungen hat, beieinander. So, ne? Ah, okay, sie sind beieinander, Gemeinschaft ist ein großes Thema wahrscheinlich, also wir müssen die Gemeinschaft stärken, dann wird es vielleicht bei uns auch passieren. Oder, nächster Punkt, alle Dinge gemeinsam, eine Kommune, ja, kommunitäres Leben, wir leben zusammen, machen eine Stiftung auf, legen uns so alles Geld zusammen und so weiter, dann wird es bestimmt funktionieren. Oder sie teilten aus, diakonische Werke, LGV hat jetzt auch ein eigenes diakonisches Werk, so, ne? Wir müssen Diakonie mehr betreiben, für die anderen da sein, dann wird es wahr werden. Oder Einmütigkeit, ne? Es ist zu viel Streit, zu viel Trennung, Spaltung und so weiter, wir brauchen mehr Einheit, da könnte man die Ökumene dran festmachen, so, ne? Zusammenarbeit unter allen Christen, das ist wichtig. Der Tempel. Könnten sagen, das ist ja hier auch immer eine Diskussion gewesen zu meiner Zeit damals, ne, warum gehen wir denn eigentlich in die Kirche, warum machen wir unser eigenes Würstchen oder möglicherweise in die katholische Kirche, die ist ja noch mal älter. Die ersten Christen waren im Tempel, wie alle anderen auch so, ne, warum eigenes Gemeindehaus. Brotbrechen, die Lutheraner würden sagen, jedes Sonntag Abendmahl, so, ne, nicht all Schaltjahr mal nur so, ne, sondern hier, das ist ein wichtiges Thema, müssen wir öfter machen. Oder in den Häusern, Hauskreisarbeit, das ist das zentrale Thema. Wenn wir das machen, dann wird es schon klappen. Oder Mahlzeiten, Gemeindemittagessen. Macht ihr noch Gemeindemittagessen? So, macht ihr nicht mehr? Ja, ich sehe da mal so. Ne? Müssen wir doch mal wieder neu anfangen, dann wird es schon klappen. So. Früher gab es das, damals war alles besser. So, ne? Sie lobten Gott, jetzt haben wir es aber, Lobpreis. So, ne? Lobpreis müssen wir mal ein bisschen mehr betreiben und wenn alle endlich mal aufstehen würden, dann wird es schon noch richtig klappen. So. Wohlwollen beim ganzen Volk, das wäre die transformatorische Schiene, dass man sagen muss, gute Dienste, so, dass die Gesellschaft aufmerksam wird auf das, was wir Gutes tun. Und wir merken, es sind alles richtige und gute Dinge, aber wenn wir die jetzt rauspicken und genau von dieser Logik her, und so wird es ganz oft gemacht, so, ne? Da kannst du schöne Gemeindeaufbaubücher dann lesen und so und dann werden die sagen, ja, das so müssen wir machen und dann wird es schon klappen, so. Und die große, große Frage ist, ob das irgendwie tatsächlich so der Punkt ist. Und gerade in der Apostelgeschichte, unser Pastor hat es schön eingeführt mit dem Satz, kapieren, nicht kopieren. So, ne? Und dann ist es in der Apostelgeschichte eben auch ein Bericht. So, ne? Was Lukas möchte, ist, er sagt, wie es damals war. Und er sagt eigentlich gar nicht, so, wenn ihr so macht, dann klappt es bei euch auf jeden Fall auch. So einfach ist die Wirklichkeit dann halt doch nicht. So, das mal als kleines Negativbeispiel. Ich möchte einen Blick eigentlich auf einen ganz anderen Punkt legen heute Morgen. Und zwar so diese Logik hier oben. Wie gesagt, ich finde das gar nicht schlecht. Natürlich wollen wir voneinander lernen und dann gibt es auch irgendwie logische Dinge, die wir tun müssen und so. Ich will das jetzt gar nicht so alles total in die Pfanne hauen. Was wir tun, wir müssen verantwortlich handeln in unserem privaten Leben, auch als Gemeindeleitung. Da kommen wir gar nicht ganz dran vorbei. Aber die große, große Frage ist das hier unten. Was tut eigentlich Gott? Das ist für mich die Frage, auf die ich heute gerne den Akzent legen möchte. Und ich halte das für ein ganz großes Problem tatsächlich, wenn wir so tun, als Gott, als ob Gott ganz, ganz weit weg wäre. Als ob er heute nichts mehr tun würde. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, wo wir immer wieder davon ausgehen müssen heute, bei all dem, was wir in Verantwortung auch selber wahrnehmen, dass wir als Christen und als Gemeinde damit rechnen, dass Gott eben auch heute noch handelt. Und genau das haben wir auch in der Apostelgeschichte. Jesus ist immer noch ein Beweger. Wir haben die Schnittstelle zwischen Lukas Evangelium und Apostelgeschichte. Das ist der gleiche Schreiber, das ist wie eine Serie, erster und zweiter Teil. Und die Schnittstelle ist immer Himmelfahrt. Lukas Evangelium endet mit Himmelfahrt und Apostelgeschichte fängt an mit Himmelfahrt. Das ist so der überlappende Punkt. Und da haben wir einen Satz, den Jesus ganz am Anfang sagt, seinen Jüngern ganz am Anfang, Vers 4 schon, als er mit ihnen war, befahl er ihnen zu warten auf die Verheißung. Und genau so wird die Apostelgeschichte heute eben oft nicht gelesen. Und deswegen ist es gerade, was ich euch gezeigt habe, so, ne, dass wir heute immer so Ursache-Wirkung legen und was müssen wir machen und wie kriegen wir es richtig hin. So immer so das, was die Apostel tun. Und das ist das Interessante, dass wir auch von Apostelgeschichte sprechen. Im Englischen heißt es Acts of the Apostles. Also das ist so dieser Punkt, dass auf das geguckt wird, was machen die Apostel? Was machen denn die Menschen? Das ist der Fokus, der relativ früh schon, der Titel Apostelgeschichte kam später dazu, der Fokus war, was machen die Apostel? Und so lesen wir es heute auch noch. Und ich würde es gerne heute anders angehen, was tut Jesus? So, ne? Jesus sagt, wartet. Er sagt gar nicht selber, was macht ihr jetzt, was sollt ihr tun und so weiter. Wartet. Wartet auf die Verheißung. Wartet auf das, was ich tue. Wartet auf das, was Gott macht. Damit geht die Apostelgeschichte los. Und das ist ein Satz, der völlig untergeht. Was tut eigentlich Gott? Und ich möchte heute Morgen so ein paar Dinge mit uns angehen. Was heißt denn dieses Warten? Und Warten ist mir jetzt ein ganz wichtiger Punkt, heißt nicht alles machen. Das ist so ein Fehler, den wir begehen können, wenn wir sagen, irgendwie und alles auf uns selber lasten. Das ist so diese Logik Aristoteles, wir haben es im Hinterkopf, wir kriegen es irgendwie selber hin, das Potenzial ist ja schon da, wir müssen es nur noch rauslassen. Das ist nicht der Punkt, wir müssen nicht alles machen. Das ist auch das seelsorgerliche und das tröstliche Wort hierbei, weil das auch manchmal eine große Gefahr ist, dass Verantwortliche in Gemeinden und Hauptamtliche denken, es hängt alles an ihnen. Und das ist das erste Tröstliche und Wichtige, wir müssen es nicht selber machen. Das Wichtige ist aber auch, dass wir nicht nichts machen. Das ist so die andere Seite vom Pferd, den wir runterfallen können. Ja, ist ja praktisch, wenn jetzt hier gepredigt wird, wir müssen es nicht machen, Jesus macht es ja selber. Warten heißt an dieser Stelle nicht nichts tun. So, ne? Sondern die große Frage ist, wie machen wir das, dass wir mitmachen? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt in unserem Christenleben, auf den es hinausläuft, dass wir sagen, wir warten auf dieses Handeln Gottes und dann versuchen wir dafür einen Teil zu werden, da quasi mitzumachen. Und ich hatte jetzt 4 Bibelstellen, wo ich gesucht habe auf das, was Jesus verheißen hat. Wenn wir hier haben, er befahl ihn zu warten auf die Verheißung. 4 Verheißungen, die bleibend sind für die Gemeinde. Und das sind Verheißungen, die Jesus gibt, das, was er tut, und zwar bleibend. Nicht nur in dieser Zeit, als er auf dieser Welt, als Mensch hier, wie alle anderen gelebt hat, sondern darüber hinaus. Was tut Jesus denn? Was sagt er denn von sich in seinem irdischen Leben, was darüber hinaus passieren wird, was er tun wird? Und worauf können wir unsere Konzentration legen? Wo können wir danach suchen, wo er genau das eben heute auch tut? Und wo wir ein Teil davon werden können und sollen? Die erste Stelle, die ist jetzt vielleicht weniger überraschend, der sogenannte Missionsbefehl. Im Missionsbefehl, ich lese ihn mal vor, da heißt es Folgendes. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das Spannende bei diesem Missionsbefehl ist, dass wir den auch ganz stark hier, Aristoteles-Logik im Hintergrund wieder so, als Auftrag sehen. So, ne? Wir machen es, Ursache-Wirkung-Denken, auf geht's, los, lass mal machen. So, ne? Und tatsächlich in diesem mittleren Bereich, den ich jetzt eingerückt habe, da steht ja dieses, was wir meistens unter Missionsbefehl verstehen, drin. Ne? Geht hin, alle Welt und so, Mission kennen wir. Das ist, was wir tun. Das ist der Fokus, den wir meistens haben, wenn wir den Missionsbefehl lesen und wenn wir den Begriff hören. Aber was ganz leicht unterschlagen wird, ist, dass das in 2 Dinge eingekettet ist, die Jesus tut. Die er sagt, und das passiert als Grundmodus seines Handelns, wohlgemerkt am Ende dessen, dass er auf dieser Welt ist. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist der erste Punkt. Er sagt, wie wohlgemerkt, der scheidende Jesus, der jetzt nicht mehr als Mensch da sein wird, er sagt, mir ist alle Gewalt im Himmel, ne, da wo er hingeht, Himmelfahrt, aber auch auf der Erde gegeben. Jesus kann alles, das sagt er. Und was ist das für ein Wort, wenn wir das uns auf den Fokus setzen? Eben nicht nur das, was wir, Mission und so weiter, sondern er kann alles. Und das eben in einer Zeit, in der wir leben, wo wieder größere Unsicherheiten da sind. Wo die Fragen da sind, wie ist es mit Krieg und Nicht-Krieg? Wie ist es mit all diesen anderen Veränderungen, jetzt mit neuer Regierung und dies und jenes und Schulden, die aufgenommen werden? Wo große Fragen da sind, wo Unsicherheiten da sind. Was ist das nicht für ein tröstliches Wort, zu wissen, dieser Jesus hat alle Gewalt, auch auf dieser Erde und auch auf heute. Und das sagt er seinen Aposteln vor 2000 Jahren und es gilt aber auch heute noch. Und das Letzte, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich bin da bis ans Ende der Welt, bis hier Ende ist. Was auch immer passieren wird mit dieser Welt. Er ist immer da. Er kann alles und er ist da. Das sind zwei Verheißungen, die uns Jesus gibt. Und in diesem Sinne, mit dieser Verheißung können wir mitmachen. Alles, was wir als einzelne Christen, Menschen tun und Entscheidungen treffen und alles, was wir als Gemeinde an Entscheidungen treffen, heißt ein Mitmachen bei genau diesem. Und das ist unser Suchen, glaube ich, unser Streben zu sagen, ja, und das wollen wir erleben, dass er da ist und dass er Dinge tut. Ich versuche es ein bisschen konkreter zu machen. Eine Stelle, auf die ich gestoßen bin, die ist jetzt tatsächlich ein bisschen später gewesen. 2. Korintherbrief, Kapitel 12, schreibt Paulus Folgendes. Mir ist gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir in meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Das ist jetzt ein bisschen von Jesu irdischem Wirken weg tatsächlich. Paulus, wissen wir, kommt ein bisschen später erst. Und Paulus schreibt an dieser Stelle, das ist ein bisschen so eine ominöse Formulierung, ein Pfahl im Fleisch. Die Forscher sind sich uneinig, was meint er denn damit? Es ist ziemlich sicher nicht wortwörtlich gemeint, also er hätte keinen Balken irgendwo drinstecken oder sowas, also höchstwahrscheinlich nicht. Es gibt Spekulationen, die sagen, vielleicht hatte er Depressionen, ein Sprachfehler, vermutet man, hatte er vielleicht. Ne? Also er kann tolle Briefe schreiben, aber persönlich scheint er nicht so den großen Auftritt gehabt zu haben. Man weiß es nicht genau, aber es ist irgendwas in seinem Leben drin, das auf ihm liegt wie ein ganz schwerer Ballast, was er mit sich rumträgt. Und dann betet er darum, dass Jesus es wegnehmen möchte. Dieser Jesus, der ihm erschienen ist, Damaskus-Erlebnis und so weiter, der sich ihm offenbart hat und der gezeigt hat, genau das, was wir eben hatten, dass er da ist und dass er heute noch Dinge tun kann. Und das weiß Paulus, weil er es genau erlebt hatte. Und dann bittet er diesen Jesus, dann mach das doch weg. Diese große Not, die ich in meinem Leben mit mir rumtrage, bitte tu doch was. 3-mal und es passiert nicht. Und dann sagt Jesus zu ihm in diese Situation hinein, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Ein hartes Wort an dieser Stelle. Aber es wird Wahrheit. Genau das ist bei Paulus ja der Fall. Er ist der größte Missionar aller Zeiten. Und trotz dieses pfahlen Fleisch im Fleisch, was immer es gewesen sein mag, er hat eine so riesige Wirkung. Nicht nur, dass wir zig seiner Briefe in der Bibel heute haben, sondern er hat den halben Mittelmeerraum alleine missioniert. Eine unglaubliche Wirkung, trotz dieses großen Makels, den er mit sich rumgetragen hat. Trotz dessen, dass sein Gebet nicht erhört wurde. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und korrekt übersetzt vollendet sich in der Schwachheit. Und genau das ist, was Jesus ja auch getan hat. Wenn wir an Philipper 2 denken, dass er von ganz oben bei Gott auf diese Erde runterkommt und dass er Mensch wird. Das ist der größte Abstieg aller Zeiten. Und er geht diesen Weg ganz konsequent bis zur allergrößten Erniedrigung bis ans Kreuz. In diesem schmerzhaften und diesem schandhaften Tod. Jesus ist derjenige, der genau diese Situationen kennt. Er kennt den Pfahl im Fleisch, er kennt die Not, er kennt den Ballast und er sagt, genau das ist da, wo meine Kraft zum Tragen kommt. Das ist das große Paradox, dass er sagt, genau in diesen Situationen, da bin ich da und da handle ich. Und das ist etwas, ein Lebenszeugnis von vielen, vielen Christen durch diese 2000 Jahre Kirchengeschichte, die wir inzwischen haben, wo viele Leute genau das erlebt haben. Dass genau in den schweren Zeiten das Wirklichkeit wird, dass Gott sich offenbart und dass er genau dann da ist. Und dass er aus dem Tod neues Leben schafft. Das ist, was wir bei Jesus selber haben. Nach Kreuz kommt Auferstehung. Und dass das auch eine Wahrheit in unserem Christenleben ist, dass in diesem Elend, in diesem Not, in unserer Schwachheit Gott auch da Neues tut. Und ich kann das in meinem Leben so sagen, da ist es an vielen Stellen tatsächlich auch ähnlich passiert, in Fragen, in Zeiten, wo es schwierig war. Es ist vorhin angeklungen, so die Frage, wie wir hierher kamen. Das war eine Notsituation für uns. Aline hat in Karlsruhe studiert, wir wären in der Nähe von Karlsruhe gewesen. Es hat sich alles irgendwie super angehört, das war alles irgendwie toll, ist gelaufen und plötzlich hat sich alles zerschlagen. Und dann ist die große Frage, ja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir in dieser Situation hinein? Und dann sind wir mit großen Fragezeichen hier nach Backnang gekommen. Wie wird es denn werden und so weiter? Und dann hieß es hier ja nur 2 Jahre und auf jeden Fall nicht mehr. Also okay, 2 Jahre, mal schauen so. Ne? Große Unsicherheiten, viele Fragen, die da sind, wo wir nicht wussten, was ist denn das jetzt? Hallo Gott, was machst denn du jetzt mit uns? Es waren schwierige Zeiten und trotzdem, rückblickend kann ich sagen und können wir sagen, und das, Aline hat gesagt, dass wir irgendwie kommen auch ein bisschen Heimatgefühle trotz all der Zeit nochmal auf, wenn wir nach Backnang reinfahren. Es war eine gute Zeit, wir haben hier gute Erfahrungen gemacht, gute Erlebnisse und gute Beziehungen, die bis heute wachsen und so weiter, wo wir dankbar zurückkommen können und das ist irgendwie auch ja, aus dem Zerbruch, aus der Not heraus entstanden, diese Zeit, wo das genau im Kleinen auch passiert ist. Ich könnte auch noch andere Beispiele dazu erzählen, aber das nur als eines. Lass dir das heute Morgen auch gesagt sein. Und ich vermute, es gibt auch viele Leute unter uns, die genau diesen Pfahl im Fleisch kennen, den vielleicht auch kein anderer hier weiß. So das, was wir mit uns rumtragen an Ballast und wo wir vielleicht auch mehr als 3-mal schon gebeten haben, dass Gott es wegnimmt. Und was wäre das, wenn Gott auch zu uns sagt hier, lass dir in meiner Schwachheit genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich kann Neues in diesem Zerbruch und aus diesem Zerbruch heraus machen. Jesus wirkt genau in den Krisen unseres Lebens. Na ja, alles schon gesagt. Nummer 2, kleinere Punkte. Matthäus 18, Vers 20 ist eine Verheißung, denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus sagt, dass er mitten unter uns ist, dass er da ist, wo 2 oder 3 versammelt sind. Es gibt so immer wieder Leute, die sagen, ja, Gemeinschaft kannst du an anderen Stellen haben. Es gibt auch tolle Vereine, Sportvereine, Musikvereine und da wird auch schöne Gemeinschaft gelebt und das ist zum Teil auf jeden Fall wahr. In einigen Vereinen ist das sicherlich richtig und trotzdem ist es nicht dasselbe. Es ist ein Unterschied, ob wir heute Morgen zum Musikverein gehen oder da oder dorthin irgendwas machen oder ob wir hier sind. Denn Jesus hat diese Verheißung gegeben, dass wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, dass er unter ihnen ist. So also auch heute. Und wir sagen, dass in vielen Gottesdiensten wird das sogenannte Votum gesprochen. Ganz am Anfang, da heißt es, dieser Gottesdienst geschehe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und auch wenn das nicht explizit so gesagt wird, dann ist es trotzdem eine Wahrheit, die in einem Gottesdienst ist. Und in vielen Jugendgruppen, Jungschar und Teenkreise und Jugendkreise würde ich da auch mit reinnehmen. Wo wir uns treffen, da in seinem Namen, da ist er da. Das ist, was er sagt. In der Gemeinschaft, da ist Gott. Was wir heute immer ganz stark machen, ist Christus in mir. Das ist, wie Paulus es schreibt, oder wir können es auch Heiliger Geist sagen, der Heilige Geist, der in uns drin ist. Und das ist aber so ein Ding, und das ist theologisch wahr und richtig und so weiter. Gott wirkt in uns drin, da möchte ich gar nicht ran, das ist ein Teil dessen. Aber auch da würde ich jetzt schon wieder die Frage stellen, das ist ja irgendwie, was uns in unserem Individualismus heute eigentlich sehr entgegenkommt. Das Potenzial in uns drin, da können wir Aristoteles jetzt auch wieder schön daneben legen, so, es steckt ja schon in uns drin und es gefällt uns, wenn wir unser eigenes Potenzial entfalten können und es aus uns herauskommt und wir das irgendwie dann selber hinkriegen, Ursache, Wirkung. So, das ist, wie wir schnell und leicht und schön ticken und so weiter und dann ist es irgendwie schön angenehm. Es ist ein Zeichen auch von Individualismus, wo wir genau so denken. Und Jesus aber jetzt auch eine andere Wahrheit ausspricht und sagt, und er ist in der Gemeinschaft. Und was wäre das, wenn wir Jesus mehr denken als dieses Christus in mir, was ja alles richtig ist, der kleine Jesus in mir drin, wir beide, so, wir regeln das dann schon miteinander, sondern zu sagen, nein, er ist zwischen uns. Er ist jetzt hier in dieser Lücke zwischen erster Reihe, zwischen hier Musikteam und mir, so, Jesus ist hier zwischen uns, so, da ist er. oder er ist zwischen euch beiden so, ne? Auch als Pärchen und so, ne? Und zwischen deinem Nebensitzer und so, da ist Jesus. Jesus ist in der Gemeinschaft. Dietrich Bonhoeffer hat übrigens diesen Gedanken ganz stark gemacht. In der Gemeinschaft, da ist, wo Jesus ist. Und deswegen funktioniert Christsein, was wir heute ja immer öfter hören und so, ja, ich mache das für mich zu Hause und so weiter, ich brauche keine Gemeinde und so, Jesus und ich, das reicht dann schon so. Ne? Wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir sagen, nein, das ist immer nur ein Verlust eigentlich. Das funktioniert nicht wirklich so. Christus ist da, wo wir uns in seinem Namen treffen, wo wir Gemeinschaft haben, wegen ihm. Wo ist Jesus zwischen uns? Wo ist Jesus, der sich in der Gemeinschaft offenbart? Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Letzter Gedanke noch. Matthäus 25, das ist in den Endzeitreden, so kurz vor Jesu Passion, da ist eine längere Rede und ich nehme einen Auszug daraus aus Matthäus 25, da heißt es, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Das Gleiche wird übrigens auch umgekehrt dann gesagt, als Mahnung. Aber dann kommen die Jünger und sagen so, hä? Wann und wo bitte soll das passiert gewesen sein? Jesus, wann haben wir dir was zu trinken gebracht? Wann haben wir dich als Fremden aufgenommen? Wann haben wir dir Kleider gegeben? Wann haben wir dich besucht? Wir haben es gar nicht mitbekommen. Wann ist das denn bitte passiert? Wann haben wir das bei dir gemacht? Und dann sagt der König, Jesus, wird antworten und zu ihnen sagen, also das endzeitliche Gericht hier, ne? Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt von einem von diesen meiner geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wenn wir uns also die Frage stellen, dieser Jesus, der alles kann und der immer da ist, wo ist er denn jetzt? Dann gibt er hier eine Antwort drauf. Er gibt eine Antwort drauf und sagt, alles das, was wir anderen Menschen tun, das habt ihr mir getan. Das sind Dinge, die wir tun. Und das ist ganz wichtig an der Stelle, die nicht eingefordert werden können. So, ne? Wo die anderen nicht kommen können, sagen, ja, du musst aber, das passiert manchmal auch so heute, naja, ihr als Christen, ihr müsst euch jetzt mal kümmern und so und ich hätte gerne mal, dass ihr das und das für mich tut, so funktioniert es nicht. Aber es ist so dieses Tun, wo wir ohne eigene Interessen, ohne eigene Gegenleistung etwas für andere tun. Wir tun viele Dinge in unserer Gemeinde und darüber hinaus, viele gute Dinge auch und so. Und oft ist es irgendwie so, dass wir, naja, ich sag mal so Synergieeffekte für uns nutzen, wo es irgendwie auch gut ankommt. Das sieht man in der Zeitung immer, wenn dann Spenden gemacht werden und dann große Schecks ausgestellt werden, damit man es auch schön in der Presse dann veröffentlichen kann und so. Ne? Wo so Win-Win-Situation dann da ist. All solche Dinge, die sind nicht gemein. Das sind gemein jetzt Dinge, wo wir ohne Gegenleistung einfach machen. Einfach, weil wir wissen, es ist richtig. Wo wir in der Situation drin sind und spüren, jemand sollte hier mal was tun. Und es ist kein anderer jemand jetzt gerade da, dann sind wir halt dieser jemand. Wo wir genau wissen und spüren, und vielleicht kennt ihr solche Situationen, wo irgendwas in euch drin gesagt hat, hey, jetzt, da musst du jetzt ran. So. Und ich glaube, das sind die Situationen, wo wir merken und wo wir spüren werden und wo dieser König Jesus vielleicht eines Tages auch zu uns sagen wird, ich war's. Mir hast du das getan. Wenn wir also fragen, wo ist dieser Jesus, dann ist es da, wo wir Dinge für andere Menschen tun, einfach wo es richtig ist. Mitmachen. Ich wiederhole kurz und komme zum Ende. Apostelgeschichte 1, das war mein erster Punkt, das Warten auf die Verheißung. Wir warten darauf, dass Christus handelt. Es ist eben nicht nur ein erster Beweger, der ganz am Anfang irgendwo steht und jetzt weit weg ist. Dieser Jesus ist einer, der da ist, der jetzt hier und heute noch wirkt. Das ist seine Verheißung. Und er hat uns aufgetragen, zu warten auf das, was er tut. Und er sagt uns, ihm ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Er kann. Und er ist da in dieser Welt bis zum bitteren Ende, was auch kommen mag. Bei allen Ängsten, die wir in die Zukunft hinein haben, er ist. Und er ist genau da, wo wir in der Schwachheit sind. Da, wo wir nicht mehr weiter wissen. Da, wo wir nicht mehr können. Wo unser Potenzial nicht mehr da ist. Und wo wir keine Ursache-Wirkung-Mechanismen mehr sehen. Da ist er da. Und wo wir in Gemeinschaft sind. wo wir uns versammeln in seinem Namen, da hat er gesagt, ist er da. Und was wir tun für andere Menschen in seinem Namen, da ist er da. Ich habe angefangen mit diesem Beispiel ganz am Anfang, als wir hierher kamen. Die große Frage, was tun wir in unserem Christenleben jetzt? Was machen wir mit unserem Leben? Die gleiche Frage für euch als Gemeinde, was ist für uns richtig? Und ich wünsche mir für uns persönlich, dass das immer wieder neu wahr ist und auch für euch als Gemeinde, dass dieses Warten auf Jesus im Mittelpunkt von unserem Christensein ist. Nicht auch so sehr auf das, was wir an Potenzial in uns drin haben, nicht so sehr, dass wir Ursach-Wirkung-Logik haben, sondern dass wir sagen, ja, ich möchte Augen und Ohren dafür haben, was dieser Jesus tatsächlich heute tut. Und davon möchte ich ein Teil sein. Amen.